Vielleicht kennt ihr diese Geschichte ja aus Mussorgskis Oper Boris Godunov, aus Puschkins Theaterstück mit dem gleichen Titel oder aus Schillers Theaterstück Demetrius, das allerdings nicht fertiggestellt wurde.
Herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren. Clio auf die Ohren ist die Podcast-Reihe des Historischen Seminars an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Ich bin Andreas Frings, Studienmanager im Historischen Seminar. Ich betreue diese Podcast-Reihe und ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer dritten Staffel History for Future – Mensch-Naturgeschichten. Viel Vergnügen.
Mein Name ist Isabel Jacek und ich studiere im Bachelor of Arts Geschichte und Slawistik an der Johannes-Gutenberg-Universität und interessiere mich für osteuropäische Geschichte. Ich begebe mich mit dem heutigen Podcast auf eine Art Recherchereise. Zu den entscheidenden Wendepunkten der vormodernen russländischen Geschichte gehört die sogenannte Smuta, auch die Zeit der Wirren genannt. Damit meinen wir die Zeitspanne zwischen dem Ende der alten Rurikiden-Dynastie im Großfürstentum Moskau nach dem Tod Fjodors I., dem Sohn Iwans des Schrecklichen. Das war 1598. Vielleicht sollten wir da auch schon vom Zartum Russland sprechen. Denn Iwan der Schreckliche selbst, oder auf Russisch eher der Grausame oder der Gestrenge, hatte sich 1547 zum Zaren krönen lassen. Also, 1598 starb seine Dynastie mit seinem Sohn Fjodor aus. Und erst 1613 gelang es, mit der Familie der Romanows eine neue, als legitim wahrgenommene Dynastie zu etablieren. Die Zeit dazwischen war von vielen Wirren geprägt. Es gab alleine 5 Menschen, die die Herrschaft beanspruchten und sie von Teilen des Adels auch zugesprochen bekamen. Es gab Hungersnöte, vor allem ab 1601, die klimatisch vielleicht härtesten Jahre der russländischen Geschichte, soweit wir sie kennen. Es gab ausländische Interventionen, etwa einen polnischen und einen schwedischen militärischen Einmarsch. Es gab mehrere falsche Zarensöhne, also Männer, die behaupteten, sie seien in Wahrheit der Sohn Iwans, der 1582 zur Welt gekommen und 1591 in Uklitz an einem Unfall gestorben war. Sie hätten also überlebt und auf dieser Basis beanspruchten sie den Thron. Diese Bürgerkriegsphase in der russländischen Geschichte endete erst, als es einer Reichsversammlung 1613 gelang, Michael I. Romanow auf den Thron zu setzen. Es gibt weltweit nur wenige Expertinnen und Experten für die vormoderne Geschichte des russländischen Reiches. Einen solchen Experten kann ich heute fragen, was in dieser wirren Phase eigentlich passiert sein könnte. Dieser Experte ist Jan Kusper, Professor für osteuropäische Geschichte in Mainz. Er habilitierte sich in Kiel 2001 mit einer Studie zu Katharina der Großen und wechselte 2003 auf die Professur für osteuropäische Geschichte in Mainz. 2008 bis 2016 war er Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Deutschen Historischen Instituts Moskau, 2009 bis 2015 Vorsitzender des Verbandes der Osteuropa-Historikerinnen und Osteuropa-Historiker Deutschlands und seit 2015 Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Herr Kusper, ich freue mich sehr, dass Sie für dieses Interview Zeit gefunden haben.
Ich freue mich auch.
Können Sie uns kurz erklären, was wir uns unter der Zeit der Wirren vorzustellen haben? Smuta sagt sicher nur Expertinnen und Experten etwas. Bürgerkrieg klingt vertrauter, aber was ist das eigentlich für eine Zeit?
Für die Menschen in Russland ist der Begriff Smuta sehr vertraut. Er ist im kollektiven Gedächtnis fest verankert und sie haben eine feste Vorstellung. Wir in Mittel- und Westeuropa haben das nicht so sehr, sondern müssen erst gucken, wie die Gemengelage dort ist. Sie haben es eingangs erwähnt. Wir haben den Fall, dass eine Dynastie ausstirbt, das Haus der Rurikiden. Und die Frage nun ist, wer in Moskau auf den Thron folgen wird. Diese Zeit der Smuta, dass sie eine solche Zeit der Wirren werden würde, mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen, mit Volksaufständen, mit Eliten, die die Kooperation mit ausländischen Mächten suchen, das war nicht von vornherein ausgemacht. Vielmehr war daran gedacht, einen geordneten Herrschaftsübergang vorzubereiten, als absehbar war, dass Zar Fjodor I. sterben würde, gesundheitlich schwach. In seiner Zeit gab es bereits einen Regenten, Boris Godunow, der sich auf die Herrschaftsübernahme systematisch vorbereitete, indem er beispielsweise seinem eigenen Rang und seiner eigenen Anrede immer neue Titulaturen zulegte. Er sprach davon oder ließ sich ansprechen als großer Herrscher im Verkehr mit ausländischen Gesandten beispielsweise. Und so schien es natürlich zu sein, dass die Bojan nach dem Tode Fjodors seiner Ernennung, Erhöhung zum Zaren zustimmen. Und in der Tat erfolgte die Krönung von Boris Godunow 1598 auch ohne größere Probleme zunächst. Seine prekäre Legitimation oder seine prekäre Position innerhalb der russischen Gesellschaft, innerhalb der russischen Elite, wurde erst dann offenbar, als der Erfolg im Herrschen ausblieb. Und dieser ausbleibende Erfolg zeigte sich vor allem durch soziale Nöte im Land, durch eine Folge von Missernten, die es seit 1601 gegeben hat, durch besonders strenge Winter, Ernteausfälle, so dass zum Teil nicht einmal mehr Saatgetreide vorhanden war, um für das nächste Jahr auszusehen und eine Ernte zu haben. Das erfolgte mehrere Jahre hintereinander. Und das zehrte am Bild des Zaren, der sich um seine Untertanen in einem ganz weiten Sinne kümmert und machte seine Stellung innerhalb der Eliten prekär. Diese Stellung war nicht unangefochten. Es gab große Adelsfamilien, die auf eine alte Tradition zurückblickten und sich selbst auch auf das Rurikidenhaus, eben einen anderen Zweig, zurückführten. Das war zum Beispiel die Familie der Schuiskis, die hier eine Rolle spielte. Und Wassily Schuisky, der zunächst eng mit Boris Godunow zusammengearbeitet hatte, setzte sich von ihm ab und versuchte also an der Position, die Boris Godunow hatte, zu sägen in gewisser Weise und seine Herrschaft zu destabilisieren. Der entscheidende Punkt in dieser Gemengelage: schwindender Rückhalt der Eliten, schwindender Rückhalt in der Bevölkerung in Gänze, Missernten, also wirtschaftlich eine schwierige Situation für das Zarenreich, war, dass auch von außen ein Interesse daran bestand, das Moskauer Zartum zu destabilisieren. Mithilfe polnischer Magnaten des Wojewoden von Sandomierz kam eine Person, die vorgab, der letzte Sohn Iwans des Schrecklichen zu sein, Dmitri, nach Moskau oder in das Moskauer Umfeld und forderte die Anhänger auf, ihm zu folgen, ihn als den wahren Zaren anzuerkennen. Nach allem, was wir wissen, handelt es sich hierbei keineswegs um den kleinen Dmitri, der in Uglitsch eben nicht ums Leben gekommen ist, sondern es handelte sich um einen entlaufenden Mönch, Grischka Otrepjew, der hier versuchte, sich als jemand auszugeben, der er gar nicht war. Und alle nutzten diese Möglichkeit, um an der Herrschaft Boris Godunows Hand anzulegen. In dieser Gemengelage, wirtschaftliche Not, soziale Nöte, Unruhen in weiten Teilen des Landes, hatte dieser Grischka, der falsche Dmitri, Zulauf durch die Bevölkerung. Er hatte Zulauf durch den Unterstützung durch den Wojewoden von Sandomierz. Das war also eine Nachbarregion des polnisch-litauischen Großreiches. Und er konnte sich mit Heeresabteilung auf Moskau zubewegen und schickte sich an von Tuschino aus, das ist ein Vorort, der heute in Moskau liegt, aber damals eben vor den Toren Moskaus lag, Moskau zu belagern und einzunehmen. In dieser Situation ist Boris Godunow 1605 gestorben. Und es gelang nicht, seinen Sohn noch einmal als Zaren zu installieren. Er wird in der Abfolge der Moskauer Zaren manchmal noch als Fjodor II. Geführt, manchmal aber auch überhaupt nicht erwähnt, sondern es gelang, diesem falschen Dmitri im Moskauer Kreml einzuziehen und dort die Herrschaft zu übernehmen. Es scheint zunächst unangefochten. Das änderte sich aber alsbald, weil sich dieser falsche Dmitri nicht so benahm, wie man das von einem Moskauer Zaren erwartete. Er zeigte sich in einer Kleidung, die für einen Zaren, auch für einen russischen Bojan, völlig unangemessen war. Er zeigte sich eher in polnischer, mitteleuropäischer, westeuropäischer Tracht. Er hatte eine Barttracht, die anders war, einen kurz geschorenen Bart, wie auch in zeitgenössischen Darstellungen zu sehen ist. Und vor allen Dingen schickte er sich an, die Tochter des Wojewoden von Sandomierz im Kreml nach katholischem Ritus zu heiraten. Und das war also eine Herausforderung für die orthodoxe Bevölkerung Moskaus und vor allen Dingen auch für den Moskauer Patriarchen im Kreml. Der falsche Dmitri verlor also genauso schnell, wie er seine Anhänger gewonnen hatte, seine Anhänger wieder und wurde von seinen ehemaligen Anhängern selbst zu Tode gebracht in dieser Situation. Das machte die Situation aber nur noch unübersichtlicher. Denn wer sollte nun auf den Thron folgen? Und die Bojanen entschieden sich mit wenigen Bojan-Persönlichkeiten. Vielleicht waren es 20 oder 30 Bojan, die das entschieden haben, Wassili Schuiski auf den Thron zu setzen, den Bojaren-Zaren, wie es später in der Historiografie und in der populären Überlieferung heißen sollten. Aber auch seine Herrschaft war eben nicht von Stabilität gekennzeichnet, sondern es erhoben sich noch mehr Bevölkerungsteile, insbesondere auch an der Peripherie des Moskauer Reiches gegen Wassili Schuiski, sodass er bald den Kreml verlassen musste und sich ins Exil begab, nach Polen, Litauen, wo er letztlich auch sterben sollte. Ein weiterer falscher Demetrios tauchte auf. Wiederum gelang es ihm nicht, die Herrschaft zu übernehmen und zu stabilisieren. In einer solchen Situation war es im Grunde dann eine Organisation von Widerstand gegen diese ungeordneten Zustände aus der Bevölkerung heraus. Und zwar einerseits aus dem Adel heraus, wo ein Adliger, der sich bislang an diesen Intrigen, Ränkeschmieden, Kämpfen um die Herrschaft nicht beteiligt hatte, sondern relativ stark beiseite gestanden hatte, Dmitri Pozharsky, und ein Kaufmann, Kusma Minin, der sozusagen das Land organisierten, zusammenbrachten und ein sogenanntes Landesaufgebot zusammenstellten, das sich anschickte, den Kreml, der unterdessen mehrere Monate von polnischen Truppen besetzt war, zu befreien und damit sozusagen das Herz des Moskauer Großfürstentums wieder in die eigenen Hände zu bringen. Das gelang, damit waren sozusagen die sozialen Missstände, die Wirren in der Fläche noch keineswegs beendet. Aber Moskau war in der Perspektive der Russinnen und Russen wieder befreit. Und man konnte nun daran denken, einen neuen Zaren zu finden. Und Sie haben es eingangs erwähnt, es wurde ein Zar aus dem Hause der Romanows. Und dabei hatte man darauf geachtet, dass man eine Adelsfamilie findet, die einerseits sich in der Zeit der Wirren nicht diskreditiert hatte durch Teilnahme an diesen ganzen bürgerkriegsähnlichen Aktivitäten, andererseits aber doch eine Verbindung zur alten Dynastie der Rurikiden hatte. Anastasia Romanowa war die erste Frau von Iwan, dem schrecklichen Iwan Grosny, dem Gestrengen, gewesen, mit der er relativ gut harmonierte und zusammenlebte. Der Beiname setzte sich erst vollends durch, nachdem diese Anastasia Romanowa gestorben war, Anfang der 1560er Jahre. Und das war der Link, die Verbindung zur Dynastie der Rurikiden. Michail Romanow war ein unbeschriebenes Blatt, sehr jung, als er auf den Thron kam. Er wurde gelenkt 1613 in seinen politischen Entscheidungen von seinem Vater, der unterdessen zum Patriarchen aufgestiegen war, der orthodoxen Moskauer orthodoxen Kirche unter dem Namen Filaret. Er hatte ihn vor seinem zwangsweise Eintritt ins Kloster bekommen, diesen Michail. Und es ging in den Jahren nach 1613 zunächst einmal wieder die Herrschaft zu stabilisieren, zu ordnen und das Land wieder ökonomisch auf die Beine zu stellen. Das versuchte man mit in verschiedenen Bereichen zu machen, mit Steuererleichterungen, mit einem gewissen Entgegenkommen auch gegenüber den leibeigenen Bauern und anderen Dingen mehr, die Währung wieder auf stabile Füße zu stellen. Aber es dauerte noch Jahrzehnte, bis man die ökonomischen Folgen der Zeit der Wirren verkraftet hatte.
Aber warum gab es in dieser Zeit denn so viele Regierungswechsel und solche Schwierigkeiten, überhaupt eine stabile Regierung zu etablieren? Anders gefragt: Wie wurden denn in diesem Großfürstentum Moskau über legitime Herrschaft verhandelt oder gestritten, wenn ein legitimer Nachfolger in dieser Dynastie fehlte? Wie wurde also Legitimität verhandelt und wie versuchte man sie wieder herzustellen?
Ganz wichtig ist einerseits die Verbindung zu einer Dynastie. Und dass Herrschaft prekär ist, ist, wenn eine neue Dynastie auf den Thron kommt, ein natürliches Moment in gewisser Weise. Auch in Moskauer Kontexten, es brauchte also eine Zeit, bis sich das stabilisieren konnte. Und diese Zeit hatten die Godunowy, also das Haus Godunow, nicht. Das war das Problem. Das Zweite ist, dass der Zar in seinem Handeln Erfolg haben musste, um akzeptiert zu werden. Er musste sozusagen nicht übergreifend Wohltaten über das Land ausstreuen. Das hat Iwan Grosny auch nicht gemacht. Er hat eben auch Terror und Schrecken über das Land gebracht. Aber er galt in der Überlieferung als ein Zar, der durchgriff und sich durchsetzen konnte. Das gelang Boris Godunow zunehmend schlecht, in dem Maße, in dem sich die ökonomischen Projekte im Land häuften. Also sein Charisma als Herrscher schwand. Und insofern gab es auch keinen legitimen Übergang nach seinem Tod 1605, als der falsche Dmitri anrückte. Und da reichte es sozusagen, die Idee zu haben, dass eine andere Person über die Verbindung zu Iwan Grosny über mehr Legitimität verfügen könnte, um den Rest der Herrschaft der Galunowy zu stabilisieren. Also diese Vorstellung ist ganz stark und diese Vorstellung bleibt auch ganz stark im 17. Jahrhundert, als die Romanows ja vergleichsweise fest auf dem Thron sitzen. Auch da kann sozusagen das Charisma, die gute Regierung des Herrschers in Frage gestellt werden. Und das wird sie im sogenannten aufrührerischen Jahrhundert, dem 17. Jahrhundert in Moskau auch immer wieder punktuell. Nicht nur an der Peripherie des Moskauer Reiches, sondern zum Teil auch in Moskau selbst. 1648 beispielsweise in einem Aufstand, in dem sogar der Kreml gestürmt wird, also der legitime Zar Alexei in diesem Fall in Frage gestellt wird. Man behilft sich auf Seiten der Autokratie, indem man in einem neuen Gesetzbuch von 1649 gleich in den ersten Artikel die Institution des Zaren und der Familie, die diese Institution trägt, sakralisiert. Genauso wie man den Kreml als Ort sakralisiert, um sozusagen den Zaren unangreifbar zu machen. Das ist aber in der Zeit der Smuta noch nicht so gewesen und gibt damit Raum für diese bürgerkriegsähnlichen Handlungen, die wir hier sehen.
In den Quellen ist von einer sehr brutalen Zeit die Rede. Ich möchte das gerne einmal wörtlich zitieren. So schrieb etwa Konrad Busseau, ein deutscher Offizier und Söldner, in seiner moskowitischen Chronik Folgendes. Wegen des großen Hungers zagte eine edle Dame ihr eigenes Kind, das sie kochte, röstete und dann aß. Man kann nicht sagen, wie viele Kinder von ihren Eltern, Eltern von ihren Kindern, Gäste von ihren Gastgebern oder Gastgeber von ihren Gästen erschlagen, zerhackt und gekocht wurden. Menschliches Fleisch, in kleine Stücke geschnitten und in gebackenen Teigtaschen gekocht, wurde auf dem Markt wie das Fleisch anderer Tiere verkauft und gegessen, sodass ein Reisender zu dieser Zeit sehr darauf achten musste, bei wem er unterkam. Während die Hungersnot anhielt, gab es viele ungewöhnliche Vorzeichen, die den Ausbruch eines Krieges ankündigten. Nachts erschienen am Himmel furchterregende Lichtblitze, als ob zwei Heere miteinander kämpften, von denen so viel Helligkeit und Licht ausging, als ob der Mond schiene. Dabei standen zwei Monde am Himmel und einige Male drei Sonnen. Es gab viele noch nie dagewesene Stürme. Menschen und Tiere brachten viele Ungeheuerlichkeiten zur Welt. Fische verschwanden aus den Gewässern, Vögel aus der Luft und Tiere aus dem Wald. Und was auch immer von ihnen gekocht und auf den Tisch gebracht wurde, hatte nicht mehr den früheren natürlichen Geschmack, obwohl es kunstvoll zubereitet worden war. Herr Kusper, ich gebe zu, das klingt alles sehr schrecklich. Wie sind diese Quellen zu bewerten und was können wir dem entnehmen?
Konrad Busseau spielt in seiner Chronik, wie andere, die zeitgenössisch über die Zeit der Wirren berichten, natürlich mit den Erwartungshaltungen der Leserinnen und Leser. Die Schilderung solcher Phänomene, also Naturphänomene, die heraufziehende Kriege, heraufziehendes Grauen ankündigen, ist topisch in der frühneuzeitlichen Literatur, wenn es zu Kriegen kommt. Das ist kein Spezifikum des Smuta, sondern gibt es in andernorts auch. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Gräuel, die da erwähnt werden, Kannibalismus und dergleichen mehr, in der Schilderung, wie es in Moskau zugeht, bereits eine gewisse Tradition haben. Die lassen sich zurückführen in die Zeit Iwans des Schrecklichen, Iwan Grosnys, und in die Zeit des Livländischen Krieges, wo die Kriegführung der Moskowiter von der Schilderung, von der Darstellung her in eins gesetzt wird mit den sogenannten Türkengräuel des 15. Jahrhunderts. Da wird mit Stereotypen gearbeitet, mit der Übernahme von Topoi, von Motiven, von bildlichen Darstellungen. Konrad Busseau hat auch Illustrationen in seiner Moskauer Chronik, bei denen man das sehen kann. Und er spielt gleich sozusagen mit den Erwartungen der Leserinnen und Leser, die das sehen und auch zum Teil vorgelesen bekommen natürlich und das erwarten, dass es in Moskau in gewisser Weise so zugeht. Was im Kern dahinter steckt, ist aber eine schwierige ökonomische Situation mit Missernten, mit Viehsterben, mit Tiersterben durch diese super harten Winter, mehrere Jahre hintereinander und extrem kurze Sommer, die es dann gibt, die nicht dazu reichen, dass sich Populationen erholen. Und nicht alle Tiere vertragen das in dieser Form. Es ist also tatsächlich auch in der russischen Chronistik dieser Zeit überliefert, dass keine Fische mehr da waren in den Flüssen, dass man das nicht mehr fangen konnte, dass im Wald keine Tiere mehr gewesen seien, mit deren Hilfe man sich ernähren konnte. Und durch die Spannung, die das auslöste und auch die Unruhen an der Peripherie, gab es auch nicht mehr die Möglichkeit, Tiere, Lebensmittel aus südlicheren Gebieten des Reiches in die zentralen Schwarzerde-Gouvernements oder Wojewodschaften des Zartums zu bringen und die Bevölkerung zu ernähren. Boris Godunov hatte an sich ein System der Vorratshaltung, auch der Kornspeicher, angelegt für schlechte Zeiten. Das funktionierte über den Winter 1601, 1602 auch noch einigermaßen gut. Aber diese Vorräte waren aufgebraucht, als es sozusagen zu dem nächsten harten Winter gab. Und das führt zu Situationen, die ähnlich gewesen sein können dem, was Konrad Busso hier schildert. Der übertreibt maßlos, um die Erwartungshaltung der Leserinnen und Leser zu bedienen. Aber der Wahrheitskern ist eben diese schwierige Versorgungslage im Moskauer Zarenreich.
Es gab also eine schwierige politische Zeit, in der die zukünftige stabile Herrschaft noch nicht absehbar war, und es gab eben eine immense Hungersnot. Wir haben es offenbar mit einer Zeit zu tun, in der die Legitimität der verschiedenen Menschen, die die Herrschaft beanspruchten, umstritten war, und es gab zeitgleich Versorgungsengpässe. Das führt unweigerlich zu der Frage, wie Menschen im Großfürstentum Moskau in dieser Zeit denn ansonsten mit Essen, Trinken und anderen Gütern des alltäglichen Bedarfs versorgt wurden. Woher kamen Getreide, Obst und Gemüse oder Fisch und Fleisch? Wie waren denn die naturräumlichen Bedingungen dieses Großfürstentums beschaffen?
Das Moskauer Großfürstentum, das Zartum Moskau, ist zu diesem Zeitpunkt, also um 1600, eine Region, in der es sehr viele Naturungunsträume gibt, mit langen, harten Wintern, kurzen Vegetationsperioden. Und dass diese Vegetationsperioden für den Anbau von Getreide, für den Anbau bestimmter Obstsorten, eben auch nur bestimmter Obstsorten und für den Anbau von Gemüse genutzt werden konnte. Das musste aber dann auch klappen, sozusagen. Die Vegetationsperiode musste dafür ausreichen. Und in diesen harten Wintern klappt das eben mit dieser Vegetationsperiode in dieser Form nicht mehr. Die Landwirtschaft im Moskauer Zartum ist so organisiert, dass man sich lokal und regional versorgt, wenn man so will. Zunächst einmal nur lokal und regional. Alles, was sozusagen überregional ist, ist im Moskauer Zartum im Vergleich zu anderen Regionen Europas und der Welt vergleichsweise unterkomplex organisiert, weil Fernhandel, Fernhandelskaufleute in ihren Handelswegen, was sozusagen landwirtschaftliche Produkte angeht, kaum überregional handeln und überregional vertreten sind. Es werden Luxusgüter in gewisser Weise gehandelt, es werden Felle gehandelt und so weiter, aber wenig Fleisch, wenig Getreide und dergleichen mehr. Das alles muss erst organisiert werden, und Boris Godunov macht sich in seinen Regierungsjahren auch daran, zu versuchen, das zu organisieren, scheitert aber vor allem auch an den lokalen Orten.
Alles klar, lieber Herr Kuspa. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Im Grunde ist nach all dem irgendwie klar, dass die Legitimität von Herrschaft und die Kraft, die Versorgung der Bevölkerung mit dem Lebenswichtigsten, jedenfalls im Grundsatz zu gewährleisten, eng miteinander verbunden waren. Und klar, naturräumlich war das Großfürstentum auf dünnem Eis erbaut. Mit üppigen Ernten war nie zu rechnen. Doch was genau führte eigentlich, genau in dieser Phase nach dem Aussterben der alten Dynastie, zu diesen Versorgungsengpässen? So etwas kann auf Handelsschwierigkeiten zurückgehen oder auf Missernten im eigenen Land, die zum Beispiel von Wetterereignissen verursacht werden. Ich habe daher einen Historiker gesprochen, der sich ein wenig mit klima- und umweltgeschichtlichen Aspekten russländischer Geschichte beschäftigt hat. Andreas Frings ist studierter und promovierter Osteuropa-Historiker und er leitet seit einigen Semestern einen Arbeitskreis, Historians for Future, in dem er und ein weiterer Kollege mit Studierenden klimahistorischen Fragen nachgehen. Herr Frings, vielen Dank, dass Sie mir für meine etwas verschlungene Recherche zur Verfügung stehen.
Sehr gern, vielen Dank auch.
Vielleicht erst einmal eine Quellenfrage. In den Quellen zur russländischen Smuta, also zu der Zeit der Wirren, die ich mit Herrn Kuspa besprochen habe, finden wir keinerlei Hinweise auf ein bestimmtes Wetter. Und als Historikerin bin ich es gewohnt, aus Quellen herauszuarbeiten. Welche Quellen verraten uns denn etwas über das Wetter, die Witterung und die möglichen klimatischen Veränderungen in dieser Zeit, die auch als erste Hochphase der kleinen Eiszeit gilt?
Das ist für Historikerinnen und Historiker eine ganz besonders schwierige Frage, weil wir es bei Klima mit etwas zu tun haben, was sich über längere Zeiträume erstreckt und häufig etwas betrifft, was Menschen gar nicht unmittelbar in ihrem Alltag benennen können. Also Sie haben die kleine Eiszeit angesprochen.
Da sind sich HistorikerInnen nicht mal einig, wann genau die beginnt, vielleicht im 14. Jahrhundert oder eher gegen Ende im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts. Und es geht dann wohl bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Und es handelt sich um eine Zeit, die statistisch sozusagen über den langen Zeitraum etwas unter die Temperaturen fällt, die wir aus dem 20. Jahrhundert kennen. Gletscher rücken vor, deswegen wird die kleine Eiszeit auch so genannt, weil man eben in Quellen eine Beschreibung vorrückender Gletscher findet, also eine Vereisung der Alpen beispielsweise. Und daraus ergibt sich dann rückblickend etwas, was wir benennen können, was den Zeitgenossen gar nicht immer so klar war. Das heißt, wir müssen auf ganz unterschiedliche Quellen zurückgreifen, auch Quellen, mit denen wir als HistorikerInnen gar nicht so häufig zu tun haben. Da unterscheidet man zum einen die Archive der Gesellschaft und zum anderen die Archive der Natur. Die Archive der Gesellschaft, das sind Quellen, mit denen wir es im Fach Geschichte immer schon zu tun haben. Also wir lesen Briefe, Gerichtsprotokolle, Tagebücher, Chroniken, Rechnungen und ähnliche solche Textquellen. Damit können wir hermeneutisch arbeiten. Das ist das, was wir gelernt haben, was wir auch Studierenden vermitteln. Und dann kommen wir an Grenzen. Dann gibt es nämlich diesen anderen Quellentyp, die Archive der Natur. Das sind zum Beispiel Bohrkerne. Also Bohrkerne etwa, die man im Eis gezogen hat, Eisbohrkerne oder in der Erde, Erdbohrkerne, Sedimentablagerungen. Man kann sich Jahresringe von Bäumen anschauen, Pollenanalysen machen. Auch bei Korallen findet man Jahresringe. Und dann muss man dieses Material naturwissenschaftlich auswerten. Dann kann man zum Beispiel Isotopenanalysen vornehmen. Und dann misst man aber nicht das Klima. Also man hat kein Thermometer, das man ins 16. Jahrhundert hält oder ins 17., sondern man hat nur Baumringe. Und die Baumringe sagen etwas über das Wachstum von Bäumen in bestimmten Jahren. Und daraus kann man Rückschlüsse ziehen auf Temperaturen und auf Niederschläge. Und deswegen nennt man das auch Proxies, also Annäherungen. Das sind indirekte Beobachtungen und vor allem sind das Beobachtungen, mit denen wir als HistorikerInnen bisher eigentlich nichts zu tun haben. Deshalb ist das für uns schwierig, es ist kein Mainstream, aber es ist vielleicht doch exakter, denn die Textquellen, die wir ansonsten haben, die sind häufig sehr subjektiv. Da steht dann, es war heuer sehr kalt, aber was heißt sehr kalt? Will das vielleicht runterbrechen, wenn meine Tante sagt, es ist sehr kalt, ist das eine andere Temperatur, als wenn ich sage, es ist sehr kalt, da sind wir 3-4 Grad auseinander. Und ja, dann hat man eben auch Naturereignisse, die sich auswirken können. Man weiß das zum Beispiel von Vulkanen. Im 6. Jahrhundert brechen mehrere Vulkane aus und die spätantike kleine Eiszeit beginnt. Wir finden die Vulkane aber nicht in den Textquellen, weil die an einem ganz anderen Ort ausbrechen, also nicht da, wo sie Schaden verursachen. Da kommen wir mit Textüberlieferung schon gar nicht besonders weit. Zum Großfürstentum Moskau gibt es für diese Zeit Textquellen, zum einen aus der russischen Chronistik selbst, aber auch ausländische Beobachter. Die ausländischen Beobachter sind häufig etwas ausführlicher und etwas stärker erzählend, aber die haben eben auch eine ganz bestimmte Brille auf. Die sind in England, in den Niederlanden aufgewachsen, vielleicht im deutschsprachigen Raum und sind dann häufig als Ärzte oder Söldner aktiv und interpretieren alles, was sie in Moskau sehen, vor dem Hintergrund ihres eigenen Lebens, ihre Erfahrungen. Die russischen Quellen selbst sind etwas zurückhaltender oft und das sind eben auch nicht allzu viele. Und ja, und dann ist es eben auch schwierig, das, was man da findet, auf konkrete Jahreszeiten, konkrete Orte herunterzubrechen. Bei den Textquellen geht das noch. Diese ausländischen Beobachter waren in der Regel in Moskau, das wissen wir dann. Und wir wissen auch in der Regel, auf welches Jahr genau sie sich beziehen. Bei den Naturquellen, also Bohrkernen, Baumringen und Ähnlichem, ist das schon deutlich schwieriger, das Material so zusammenzutragen, dass wir etwas sagen können über den Winter oder den Frühling oder den Sommer des Jahres 1601 ganz genau in Moskau. Das ist nicht nur ein russisches Problem. Insgesamt haben wir für Europa aus dem Spätmittelalter heraus in die Renaissance, in die frühe Neuzeit hinein erst eine wachsende schriftliche Überlieferung. Das ist noch nicht so dicht, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Das ist aber für den Rest Europas eigentlich gut aufgearbeitet worden. Für das Großfürstentum Moskau ist das gerade mit Blick auf Agrargeschichte, auf Klima sicher noch ein bisschen intensiver zu betreiben. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der wichtig ist, um diese klimatischen Dinge einzuordnen. Das, was wir da finden, ist ein Klima, das nicht von Menschen beeinflusst ist. Im Gegensatz zu heute. Es ist kein anthropogener Klimawandel, der dazu führt, dass um 1600 das Wetter im Großfürstentum Moskau schlecht wird, sondern das sind im Wesentlichen natürliche Faktoren und da kann man sich eben fragen, welche das sind und da müssen wir uns mit NaturwissenschaftlerInnen unterhalten.
Okay, ich verstehe. Und was können wir jetzt aus dem Wenigen, was vielleicht schon untersucht wurde, ableiten über die Witterungsverhältnisse im Großfürstentum Moskau, genau in dieser Zeit der großen Legitimitätskrise?
Zum einen ist die Zeit der Smuta, also genau dieser Zeitraum von 15 Jahren zwischen 1598 und 1613, auch sonst in Europa die erste Hochphase der kleinen Eiszeit. Also es gibt einen klimatischen Einbruch schon um 1570, dann stabilisiert sich das kurz und dann bricht es nochmal ein. Und das ist eine ganz herausforderungsvolle Zeit eigentlich für alle europäischen Herrschaften. Und es gibt Historiker und Historikerinnen, die zum Beispiel die erste Welle der mitteleuropäischen Hexenverfolgungen damit in Zusammenhang bringen. Also es hat auch andernorts Schwierigkeiten verursacht. Die Jahre 1600 und 1601 stechen bei den europaweiten Durchschnittstemperaturen für den Herbst, und zwar europaweit, eben negativ hervor. Und der Herbst, der ist nicht unwichtig, der ist gerade für agrarische Gesellschaften eben eine wichtige Erntezeit. Und wenn dann die Ernte das ganze Jahr vorbereitet wird und dann nicht funktioniert, dann ist das ein Problem. Und das sind Gesellschaften, die viel stärker auf landwirtschaftlichen Erfolg angewiesen sind, als wir das heute kennen. Diese beiden Jahre sind auch bei den Jahresdurchschnittstemperaturen gerechnet auf das ganze Jahr negative Ausreißer deutlich unter dem heutigen Referenzzeitraum. Also wir können davon ausgehen, dass das etwa 2 Grad Celsius drunter war. Und das klingt immer alles wenig. Der moderne anthropogene Klimawandel soll 1,5 Grad Erwärmung nicht überschreiten. Diese Differenzen, das sind immer nur Durchschnittswerte, arithmetische Mittelwerte. Dahinter verstecken sich ja auch noch Streuungen. Das ist enorm viel. 2 Grad Celsius unter dem heutigen Referenzzeitraum, also dem Zeitraum letztes Drittel des 20. Jahrhunderts. Das sind erstmal nur europäische Gesamtwerte. Und vor Ort kann das immer auch anders ausgesehen haben. Und KlimahistorikerInnen legen großen Wert darauf, dass man das nicht aus dem gesamteuropäischen Befund ableitet, sondern sich wirklich anschaut, was vor Ort passiert ist. Denn da kann es genau umgekehrt gewesen sein. Im Mittelmeer waren Temperaturen und Niederschläge häufig umgekehrt zu Nordeuropa. Ne? Da muss man halt einfach wissen, worüber man konkret spricht. Das Großfürstentum Moskau ist nicht leicht zu rekonstruieren. Die klimahistorische Forschung ist hier auch eher am Anfang. Was es gibt, ist eine paläoklimatologische Forschung, die sich sehr stark auf Baumringe stützt. Da sind auch Mainzer Kollegen beteiligt, wie zum Beispiel Herr Esper, aber eben vor allem auch russische Kolleginnen und Kollegen. Und es gibt Forschung, die sich Pollenanalysen vorgenommen hat. Auch darüber wissen wir etwas. Dann kann man ein bisschen was sagen über Pflanzenwachstum und manchmal auch über Veränderungen in agrarischen Strukturen. Also die klimahistorische Forschung ist hier eher am Anfang. Es gibt einen Wissenschaftler, Wladimir Klimenko, der auch korrespondierendes Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften ist. Das ist einer der wenigen, die sich in Russland selbst um die Klimageschichte in diesem Zeitraum gekümmert haben. Und der bezeichnet diese Jahre 1600, 1601 für Moskau als kälteste Zeitspanne in den letzten 2 Jahrtausenden. Und er hat ihnen sogar einen eigenen Namen gegeben, die Time of Troubles Cold Episode. Dafür hat er Saisontemperaturen, und zwar für Sommer und für Winter, Jahresdurchschnittstemperaturen und Niederschlagsmengen für Zentralrussland rekonstruiert für insgesamt 2000 Jahre. Da muss man immer sagen, das ist mit ganz viel Vorsicht zu genießen, weil die Datengrundlage bei weitem noch nicht so gut ist, dass wir das auf konkrete Temperaturen ganz genau und verlässlich sagen können. Aber wenn man Baumringe vor allem und Textquellen zusammennimmt, dann ergibt sich doch ein Bild, mit dem man durchaus etwas anfangen kann. In der Tendenz kann man sagen, die 30 Jahre zwischen 1591, also Spätphase, Iwan Grosny, Iwan der Strenge und dann sein Sohn, und 1620, kurz nach dem Regierungsantritt der Romanow, sind die kältesten 30 Jahre dieses 2000-jährigen Zeitraums, zumindest für Zentralrussland. Die Winter waren feucht, aber mild. Das ist für Nutzpflanzen wahrscheinlich noch verträglich. Schwieriger war, dass das Fröste wiederkehrten, etwa im Frühsommer. Und auch am Ende des Sommers die Fröste schon früh wieder da waren. Im Sommer 1601 regnete es mitten im Sommer 12 Wochen ununterbrochen. Getreide und Sommerfrüchte waren so durchnässt, dass die Ernte ausblieb. Ende Juli 1601 kam noch ein Frost hinzu. Das kann man sich heute kaum vorstellen, dass es Ende Juli noch einen Frost gibt. Dann fiel am 1. September 1601 der erste Schnee ungewöhnlich früh. Dann musste man im September Getreide ernten, das eigentlich noch nicht ausgereift war, also noch grün war. Dann musste die Ernte wieder unterbrochen werden wegen eines erneuten Schneeeinbruchs. Und das wiederholt sich 1602 und 1603. Auch da kommt es zu Sommerfrösten. Und man kann das nicht genau beziffern, weil wir darüber keine Textquellen, keine Unterlagen haben. Man schätzt, dass in Moskau 1603 über 100.000 Menschen beerdigt werden mussten. Da kennt man mindestens 3 Massengräber. Und daran kann man festmachen, dass es wohl definitiv ein Problem gab. Das ist nicht nur ein Problem von Klima. Das muss man immer dazu sagen. Es ist immer eine Wechselwirkung zwischen der Organisation menschlicher Gesellschaften und den klimatischen Randbedingungen, die es eben gibt. Man kann zum Beispiel Getreide lagern und damit für schlechte Zeiten vorsorgen. Dann muss man das Getreide aber auch verteilen können. Und die Textquellen deuten darauf hin, dass zumindest ein Teil der Kirchenhierarchie, der russisch-orthodoxen Kirche, nicht bereit war, gelagertes Getreide zu bezahlbaren Preisen abzugeben, sondern ganz im Gegenteil, dann eben einen Profit aus dieser Verknappung zu gewinnen. Und sowas trifft dann naturgemäß eher die arme Bevölkerung. Also diese Art von Armut oder von Sterben ist nicht über die Gesamtgesellschaft gleich verteilt, sondern es trifft vor allem die, die sich nicht wehren können. Die gewagtesten Schätzungen besagen, dass das Großfürstentum Moskau damals bis zu einem Drittel der Bevölkerung verlor. Das sind Angaben, die lassen sich nicht gut verifizieren. Aber was wir sehen, ist eben, dass das die Herrschaft doch massiv erschüttert hat.
Okay, soweit erstmal. Vielen Dank, Herr Frings, für das nette Gespräch.
Ja, gern.
Wir können jetzt zumindest mit guten Gründen annehmen, dass in dieser Zeit irgendwelche natürlichen Faktoren eine Wirkung entfaltet haben, die für die Menschen im Großfürstentum Moskau verheerend war. Für die erste Hochphase der kleinen Eiszeit, die allgemein in eben diese Zeit fällt, werden zum Beispiel gerne mehrere vulkanische Ereignisse angeführt. Ich habe daher zuletzt auch einen Vulkanologen gesprochen, der hoffentlich mehr von Vulkanen versteht als ich. Vulkane sind schließlich nicht unbedingt unsere Zuständigkeit, auch wenn ich mich an die Beschreibung des Ausbruchs des Vesuv durch Plinius, den Jüngeren, erinnere. Vulkane faszinieren Menschen schon recht lange, dort, wo Menschen sie erleben und später auch in Quellen festhalten können. Aber wieso entfalten sie eine Wirkung auf das Klima, die weit über die Region hinausgeht? Inwiefern verursachen sie also andernorts ungewöhnliches Wetter und vielleicht auch daraus resultierende Missernten? Ich habe Quellen und Literatur zur Zeit der Wirren im Großfürstentum Moskau studiert und bin dabei immer wieder auf einen Vulkanausbruch in Südamerika zur gleichen Zeit gestoßen. Wie das nun zusammenhängt, möchte ich gerne von einem Vulkanologen wissen. Christoph Helo ist Geologe an der Universität Mainz. Zuvor hat er in Montreal und München geforscht. Zu seinen Forschungsinteressen gehören der submarine Vulkanismus und vulkanisches Glas. Und er hat eine gewisse Leidenschaft für das Bemühen, vulkanologische Erkenntnisse an eine breitere Öffentlichkeit zu vermitteln. Herr Helo, es freut mich sehr, dass Sie mich als Historikerin bei diesen spannenden Fragen unterstützen.
Freut mich, dass Sie Interesse haben.
Woher wissen wir eigentlich von Vulkanausbrüchen in der Vergangenheit? Sie merken vielleicht, das ist eine typische Historikerfrage, wir wollen die Quellen wissen. Aber nur zu wenigen Vulkanausbrüchen haben wir Textquellen. Woher wissen wir denn eigentlich von den vielen anderen Ausbrüchen?
Also das ist gar keine seltsame Frage eigentlich. Das ist vielleicht eine ganz natürliche Frage für jeden, der nicht aus der Geologie selbst kommt. Was sind die Quellen? Ähnlich wie Historikerinnen und Historiker arbeiten wir auch mit Quellen, aber bei uns sind es eben keine Bücher, keine geschriebenen Bücher, sondern unsere Bücher sind quasi die Aufschlüsse, das Gestein. Ja, also wir gehen ins Gelände, wir gucken uns das Gestein an und da gucken wir über potenziell Jahrmillionen, ja, hunderte, zehner Jahrmillionen. Das ist so der Zeitraum, den wir angucken können. Und in diesen Zeiträumen, über diese Zeiträume hinweg, passieren natürlich viele Vulkanausbrüche, auch sehr unterschiedliche Vulkanausbrüche. Unterschiedlicher, als wir sie so in einem einzelnen Menschenleben erleben können. Das heißt, wir gucken uns das an, was Vulkane eruptiert haben, abgelagert haben, was dann bei älteren Vulkanen vielleicht auch schon verfestigt ist. Das sind letztlich Ablagerungen vergangener Vulkanausbrüche. Die gucken wir uns an. Darüber wissen wir eigentlich den Großteil dessen, was wir wissen und auch ein Großteil, das ist vielleicht das Wichtigste oder fast das Wichtigere, ein Großteil der eigentlichen Fragestellungen kommt daher, dass wir uns erstmal anschauen, was sehen wir denn in der Natur, was sehen wir denn draußen, was sehen wir in den Gesteinen, die Ablagerungen. Also zum Beispiel die mächtigen BIMS-Ablagerungen. Wer hier aus der Mainzer Gegend kommt, kennt wahrscheinlich den Lacher See. Das sind mächtige BIMS-Ablagerungen, die Wingertsbergwand, das sind mächtige vulkanische Ablagerungen. Ohne die wüssten wir über solche Ereignisse gar nicht Bescheid und hätten auch wenige Informationen darüber, wie solche Ereignisse ablaufen. Und auch tatsächlich wenig Informationen darüber, was für Fragen wir uns eigentlich stellen müssen, was Vulkane betrifft.
Wie sieht es denn jetzt mit, ich sag mal, historischer Vulkanologie aus? Also Historikerinnen und Historiker reden immer wieder ganz gerne, ohne von Vulkanologie große Ahnung zu haben, von den historischen Vulkanausbrüchen wie etwa dem Vesuv und Pompeji und den Briefen von Plinius dem Jüngeren oder von Tambora 1815, der das Jahr ohne Sommer 1816 verursachte, aber auch vom Krakatau 1883, vom Laki 1783-84 in Island, der in ganz Europa Missernten verursacht haben soll. Oder mal umgekehrt gefragt, spielen solche eher historischen Ereignisse auch für die moderne Vulkanologie eine bedeutende Rolle?
Absolut, denn diese historischen Ereignisse, diese historischen Eruptionen, und damit sind Eruptionen gemeint, über die es auch schriftliche Aufzeichnungen gibt, also nicht nur die Aufzeichnungen im Gestein, sondern auch tatsächlich menschengemachte Aufzeichnungen. Und das erweitert natürlich die Datenbasis ganz ungemein. Das sind andere Daten, die uns dann zur Verfügung stehen. Im Gestein direkt sind Temperaturschwankungen, sind Zeiten, wie lange jetzt diese Eruption angehalten hat, nur sehr schlecht erhalten. Das kann man nur sehr schwer rekonstruieren. Bei historischen Eruptionen haben wir eben den Vorteil, dass wir da in vielen Fällen auch gute Aufzeichnungen haben, wie lange so eine Eruption angehalten hat, wie hoch sie eventuell aufgestiegen ist, wie hoch die Eruptionssäule gegangen ist. So eine explosive Eruption, und meistens dreht es sich ja hier um die explosiven Ausbrüche, vor allem die, die klimatisch dann relevant werden, das sind ausschließlich explosive Eruptionen. Ein wichtiger Faktor ist, wie hoch wird das Material in die Atmosphäre geschleudert? Bleibt es innerhalb der Troposphäre oder erreicht es sogar die Stratosphäre? Diese Informationen, die sind wichtig. Das können wir an vergangenen Eruptionen inzwischen einigermaßen gut rekonstruieren. Aber nur, weil wir das abgeglichen haben mit den modernen, also mit den historischen Eruptionen. Wir haben in die Quellen geschaut, wie groß, wie hoch war die Eruptionssäule bei Tambora, bei Vesuv, wie hoch wurden die geschätzt. Wir gucken uns die Ablagerungen an, wir gucken uns dann an, wie weit wurde das Material transportiert, wie viel Material wurde eruptiert. Und das korrelieren wir. Wir korrelieren die Aufzeichnungen der Eruptionssäulenhöhe mit dem Material, was eruptiert wurde, mal vereinfacht gesagt. Und das hilft uns dann zu rekonstruieren, wie sah es jetzt bei Eruptionen aus, die viel weiter zurückliegen. 10.000 Jahre, 100.000 Jahre, denn da gibt es ja keine schriftlichen Aufzeichnungen. Also diese historischen Eruptionen, das sind ganz wichtige Eruptionen, weil sie eben beides liefern. Die direkte Niederschrift, menschengemacht, die Beobachtungen und den geologischen Rekord, also die geologischen Niederschriften, ja, die wir auch für die älteren Eruptionen haben. Also da haben wir beides und damit können wir viele Sachen korrelieren, die wir sonst nicht korrelieren könnten. Und damit können wir auch ältere Eruptionen viel besser rekonstruieren. Also gerade was, das sprechen wir eine sehr große Bandbreite. Es gibt kleine Eruptionen, wie jetzt auf Island momentan, eine kleine milde Spalteneruption. Das ist sehr spektakulär, was da abläuft, aber das ist nicht hochexplosiv. Dann gab es Pinatubo 91, das war schon eine große Nummer. Sehr große Sachen wie Yellowstone zum Beispiel, das hat glücklicherweise keiner von uns erlebt. Oder Toba. Ja. Damals wären, gehen zumindest Anthropologen davon aus, die Menschheit fast ausgerottet worden. So eine Eruption haben wir in der historischen Zeit eigentlich nicht erlebt. Ja.
Dann hätte ich tatsächlich noch eine Anschlussfrage, bevor wir tiefer in die Geschichte schauen. Wieso werden Vulkanausbrüche überhaupt klimatisch wirksam? Es könnte wohl einen Vulkanausbruch in Südamerika geben, so vermutet man, der die Witterung vom Großfürstentum Moskau um 1600 beeinflusst hat. Aber wieso beeinflussen Vulkane das Klima an einem so weit entfernten Ort auf der Erde? Das muss ja offenbar nicht so sein. Der isländische Vulkan, dessen Name mit einem E beginnt zum Beispiel, dessen Vulkanasche 2010 den Flugverkehr in Nordeuropa zum Erliegen brachte, hat uns ja auch nicht aus der Klimakrise gerettet, oder?
Das ist richtig. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Fangen wir erstmal an mit dem ersten Teil der Frage, warum Vulkane überhaupt klimawirksam sein können und was das bedingt. Und dann können wir den Eyjafjallajökull-Fall besprechen, warum das weniger klimawirksam war. Grundsätzlich gilt natürlich, Vulkane sind im Prinzip das Vermittlungstor zwischen dem Erdinneren und der Atmosphäre. Also das ist das über Vulkane. Werden Gase aus dem Erdinneren in die Atmosphäre freigesetzt, schon immer. Also die Vulkane haben schon immer die Atmosphäre beeinflusst. Und je nachdem, was eben emittiert wird und wie viel emittiert wird aus diesem Vulkan, hat das kurzfristig einen klimatischen Effekt oder nicht. Bei dieser ganzen Diskussion um die Klimawirksamkeit von Vulkanen geht es in allererster Linie darum, um einen kühlenden Effekt. Das ist das, was wir zum Beispiel nach Pinatubo beobachtet haben. Das ist das, was man nach Tambora 1815 beobachtet hat. Global hat sich die Temperatur erniedrigt. Und das ist natürlich eine berechtigte Frage. Wie kann es sein, dass ein doch lokales System, auch eine große Eruption wie Tambora, ist letztlich global gesehen ein lokales Phänomen zunächst einmal. Wie kann das global klimatisch wirksam sein? Und der Mechanismus ist in erster Linie ein ganz einfacher. Eine große Eruption produziert eine sehr große Eruptionssäule. Eruptionssäule ist das, was aus dem Vulkan dann aufsteigt. Das ist dieses Gemisch, heiße Gemisch aus heißer Asche, heißen Magmafetzen, heißen Gasen. Asche ist letztlich auch nur, sind auch nur kleine Magmafetzen, die eben eine sehr kleine Korngröße haben. Dann nennen wir sie Asche. Das ist letztlich nur eine Größennomenklatur. Das steigt auf und das kann potenziell, wenn die Eruption groß genug ist, mehrere 10er Kilometer aufsteigen. Mehrere 10er Kilometer bedeutet jetzt, wir gehen in die Stratosphäre. Also bei über 18 Kilometer im tropischen Bereich erreichen wir schon die Stratosphäre. Und damit tragen wir dieses Material, die Asche und vor allem auch die Gase, in die Stratosphäre ein. Und ein Gas ist da besonders wichtig, das ist das Schwefelgas. Denn das Schwefelgas, das wird letztlich umgewandelt zu Schwefel-Aerosoltröpfchen und die können klimatisch wirksam werden. Und warum ist das jetzt wichtig, dass es in die Stratosphäre kommt? Könnte auch sagen, es reicht auch, wenn es in die Troposphäre kommt. Über die Troposphäre kann es ja auch global verteilt werden. Alles, was ich in die Atmosphäre puste, kann letztlich über das globale atmosphärische Zirkulationssystem ja global verteilt werden. Das ist richtig. Aber Schwefelsäure-Aerosole werden natürlich auch sehr leicht wieder ausgewaschen aus der Atmosphäre. Und das ist das, was in der Troposphäre natürlich passiert. Die Troposphäre, das ist der Teil der Atmosphäre, in der das Wettergeschehen stattfindet. Die ist sehr feucht, da habe ich ständig überall Regen. Da wird das Material sehr schnell wieder rausgewaschen. Schaffe ich es in die Stratosphäre, dann habe ich aus Sicht des Aerosoltröpfchens oder des Schwefelsäuremoleküls, dann habe ich Glück. Die Stratosphäre ist wirklich trocken. Da ist kein Wettergeschehen mehr im eigentlichen Sinne, da regnet es nicht. Da kann ich mich lang aufhalten. Das dauert sehr lange, bis ich aus der Stratosphäre wieder in die Troposphäre transportiert werde. Und in der Stratosphäre kann ich mich jetzt verteilen und kann klimatisch wirksam werden. Und was machen solche Schwefelsäure-Aerosole? Letztlich reflektieren und absorbieren sie Großteil des oder einen Teil des Sonnenlichts und dadurch gelangt weniger Sonnenstrahlung auf die Erdoberfläche global. Das heißt, global hat das einen kühlenden Effekt in der Troposphäre, während sich die Stratosphäre natürlich dadurch aufheizt. Wenn ich Sonnenlicht aufnehme, wärme ich mich auf. Das weiß jeder, der in die Sonne steht, besonders wenn man was dunkle Kleidung trägt, man wärmt sich auf. Das ist das, was die Sulfat-Aerosol-Teilchen in der Stratosphäre machen. Die absorbieren das Licht, Sonnenlicht, und dadurch kommt natürlich weniger von dieser Strahlung auf der Erdoberfläche an. Kühlung in der Troposphäre und auf der Erdoberfläche, während sich die Stratosphäre aufheizt. Also es ist immer ein Plus und ein Minus. Ja, das hebt sich im Schnitt wieder auf. Ja. Aber global wird die einkommende Energie erniedrigt und damit die durchschnittliche Temperatur. Das ist jetzt natürlich erstmal nur ein globaler Effekt. Aber wir wissen alle aus der jetzigen Diskussion um die Klimakrise, dass eine globale Änderung der Temperatur auch lokal sehr große Effekte haben kann. Ja, wenn ich die Temperatur global um 1 Grad reduziere, kann das lokal oder überregional große Effekte haben. Das liegt an den Wechselwirkungen, die dann im Klima zu tragen kommen. Ja, das sind jetzt natürlich Klimatologen, die Spezialisten, die das besser erklären können. Aber wir wissen alle, dass global 1 Grad mehr oder weniger nicht einfach bedeutet, dass es überall einfach 1 Grad mehr oder weniger hat. Das wäre tatsächlich nicht so tragisch. Das ist aber nicht das, was wir beobachten. Es führt letztlich dazu über Wechselwirkungen, dass die Sommer besonders kalt werden und in vielen Fällen tatsächlich die Winter dafür eher milder. Das hat auch wieder mit Wechselwirkungen zu tun. Das hat was mit der nordatlantischen Oszillation zu tun, die dadurch getriggert werden kann und dann unter Umständen in gerade Mitteleuropa im Winter feuchte Luft nach Mitteleuropa, feucht-warme Luft aus dem Tropenbereich nach Mitteleuropa leiten kann. Das heißt, Winter sind, das war auch 1816 der Fall, die Winter waren etwas milder. Das kann besonders tragisch sein und das war in der Vergangenheit besonders tragisch, denn kalter Sommer bedeutet schlechte Ernten, warme Winter bedeutet viele Schädlinge, die dann das wenige, was man hat, noch zunichte machen. Ja, also das war doppelt tragisch. Ja, eigentlich fast schlimmer wahrscheinlich als noch ein kalter Winter dazu. Also das ist so die Art und Weise, wie große Vulkaneruptionen das Klima beeinflussen können. Aber eine Voraussetzung ist eben, dass eine einzelne Eruption groß genug ist. Das heißt, sie muss eine ausreichende Menge an Schwefel in die Stratosphäre transportieren. Und dazu muss sie groß genug sein und genügend eruptieren. AFR The Jökull hat das jetzt nicht gemacht. Der hat nicht bis in die Stratosphäre oder kaum bis in die Stratosphäre Material eingetragen. Das war schlichtweg einfach in der Masse zu wenig Schwefel und davon ist so gut wie nichts in der Stratosphäre angekommen. Das hat den Flugverkehr sehr effektiv lahmgelegt in Nordeuropa, aber die Schwefelgase größtenteils, die sind wieder ausgewaschen worden, bevor die irgendwie klimatisch aktiv werden konnten. Das heißt, solche kleineren Eruptionen spielen als einzelne Eruptionen, und das ist jetzt der kleine Unterschied, als einzelne Eruptionen fallen die nicht so ins Gewicht. Wir wissen aber heute, dass auch kleinere Eruptionen, wenn sie in kurzer Frequenz auftreten, tatsächlich kumulativ genügend Schwefel in die Atmosphäre bringen können, der dann auch über Zirkulationssysteme, es gibt ja eine Kommunikation zwischen Troposphäre und Stratosphäre, das sind ja nicht hermetisch abgeriegelte Systeme, in die Stratosphäre gelangen kann und dann durchaus klimatisch aktiv werden kann. Und das ist wahrscheinlich so in den letzten 2 Jahrzehnten der Fall gewesen. Und das hat, davon geht man aus, den Klimawandel, den wir derzeitig erleben, tatsächlich ein bisschen abgepuffert. Also die Temperaturerhöhung ist derzeitig nicht so extrem ausgefallen durch diesen verstärkten kleineren Vulkaneruptionen, die in den letzten 10, 20 Jahren stattgefunden haben. Bei der kleinen Eiszeit ist das nicht einer einzelnen Eruption zuzuordnen. Da geht man davon aus, dass das ebenso ein kumulativer Effekt war. Das zieht sich über längere Zeiträume hinweg und dann auch immer das Potenzial über komplizierte Feedback-Mechanismen mit dem restlichen Klimasystem. Ja, das kann sich dann aufschaukeln und dann kann es eine ganz eigene Dynamik annehmen.
Okay, also das klingt tatsächlich mega spannend. Klimahistorikerinnen und Klimahistoriker vermuten seit kurzem, dass der Ausbruch des Huayna-Putina die Missernten im Großfürstentum Moskau verursacht haben könnte. Der Huayna-Putina ist ein klassischer Schichtvulkan im Süden von Peru, habe ich mir angeschaut, also eine Art Kegel in der Landschaft. Da aber um 1600 kein Moskauer Untertan in Südamerika war und Briefe geschrieben hat, so wie Plinius, ist das erst einmal verwirrend. Also was wissen wir denn über diesen Vulkanausbruch und wäre ein solcher Einfluss auf die osteuropäische Witterung überhaupt denkbar?
Also was wir von diesem Vulkanausbruch wissen, ist natürlich auch aus Chroniken, dass er um 1600 stattgefunden hat, wahrscheinlich 17. oder 19. Februar. Ich glaube, am 17. Februar gab es so die ersten kleineren Eruptionen, am 19. Februar tatsächlich dann die wirklich große Eruption, eine plinianische Eruption. Wir nennen eine Eruptionssäule oder eine Eruption, die eine Eruptionssäule produziert, die so weit aufsteigt, also 20, 30 Kilometer, da sprechen wir von einer plinianischen Eruptionssäule, nach Plinius benannt tatsächlich. Das hat stattgefunden, das wissen wir aus den Aufzeichnungen und das wissen wir eben auch aus den geologischen Aufzeichnungen. Denn wenn man heute ins Gelände geht, sieht man die Ablagerungen. So eine Eruption produziert extrem mächtige BIMS-Ablagerungen. Also BIMS, das kennen wahrscheinlich die meisten, das ist dieses aufgeschäumte Gestein, das viele tatsächlich im Bad haben, um sich die Hornhaut wegzuschrubben. Ja, das ist letztlich aufgeschäumte Magma, die sehr schnell abkühlt, glasig erstarrt. Das ist letztlich das Glas, wenn man so will, aufgeschäumtes Glas. Und das ist das, was bei so einer plinianischen Eruption produziert wird in großen Mengen, was auch eingetragen wird in diese Eruptionssäule. Das regnet aus, das produziert mächtige Ablagerungen nur aus diesen Bimsen im lokalen Bereich. Weiter weg transportiert sind dann eher die feineren Fragmente, also Aschebereiche. Das kann über tausende Kilometer transportiert werden und abgelagert werden. Im Fall von dem Huayna-Putina in Peru wahrscheinlich bis in die Antarktis und wahrscheinlich auch bis nach Grönland. Also man geht davon aus, dass man Aschelagen, die man in antarktischen und grönländischen Eisbohrkernen findet, dass die dieser Eruption zuzuordnen sind. Bei den grönländischen Aschelagen ist das, glaube ich, nicht ganz so eindeutig. Da gibt es zu der Zeit zwei, die chemisch, also man analysiert diese Asche dann auch chemisch und versucht, das in Übereinkunft zu stimmen mit den Ablagerungen des Vulkans selbst. Bei Grönland funktioniert das nicht ganz so gut, da ist nicht ganz klar, ob es diese Lagen wirklich sind. Bei der antarktischen Lage ist das meines Wissens ziemlich klar, da geht man davon aus, dass das tatsächlich diese Eruptionen sind. Das heißt, das Material wurde wirklich sehr weit transportiert. Man kann das datieren. Also, dass eine Eruption stattgefunden hat, wie groß sie war, dass sie sehr groß war, das wissen wir aus den Beschreibungen und tatsächlich aus der Geologie selbst. Wir wissen, wie hoch, oder wir können ungefähr abschätzen, wie hoch die Eruptionssäule gewesen ist. Da kommt man auch auf Größenordnungen von 30 bis 40 Kilometer, also auch wieder tief in die Stratosphäre. 30 Kilometer, da sind wir schon in der Ozonschicht auch. Also die Ozonschicht, das ist der Bereich in der Stratosphäre zwischen 20 und 30 Kilometer, da haben wir das meiste Ozon. Diese Eruption ist durch die Ozonschicht durchgebrochen. Ja, das ist gewaltig, wenn solche Mengen 30 Kilometer aufsteigen. Das kann man sich so eigentlich gar nicht vorstellen. Ich mir tatsächlich auch nicht, habe es auch noch nie gesehen. Aber wir wissen, es passiert. Wir wissen, wir können abschätzen, aufgrund der Ablagerungen, wie viel Magma wurde eruptiert. Und da kommen wir auf Größenordnungen von 10 Kubikkilometer. Das ist riesig. Ja. Wir können grob abschätzen, wie hoch die Förderrate war, also wie viel Masse pro Sekunde eruptiert wurden. Und das sind am Anfang, so diese Peak-Eruptionsraten wurden abgeschätzt, so eine Größenordnung 10 hoch 8 Kilogramm pro Sekunde. Das sind, ich habe das mal umgerechnet, ungefähr eine Golden Gate Bridge pro Sekunde. Also die Masse einer Golden Gate Bridge pro Sekunde. Das ist gewaltig. Das sind wirklich enorme Mengen, die da in so sehr kurzer Zeit eruptiert werden. das gibt so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie groß so eine Eruption ist, ja, und wie viel Energie auch dahinter steckt, die ja nötig ist, um das Material tatsächlich so weit aufsteigen zu lassen. Also eins ist vielleicht da noch wichtig, dass da keine Missverständnisse aufkommen. Das wird nicht 30 Kilometer hoch geschleudert tatsächlich. Also es wird am Anfang rausgeschleudert und dann steigt es aktiv auf dadurch, dass es sich mit der Luft mischt und die Dichte dieser Masse insgesamt dann unter die der Umgebungsluft drückt, durch die große Hitze. Ja, also bei Hitze dehnen sich Gase aus und diese gesamte Masse inklusive der Asche, ja, die ja eigentlich eine viel größere Dichte hat, aber diese ausgedehnten Gase plus der Asche haben insgesamt trotzdem eine geringere Dichte als die Umgebungsluft und dadurch kann es wie ein Heliumballon aufsteigen. Ja, also das ist dann ein aktiver Aufstieg und nicht passiv ein herausgeschleudert werden. Das hat man am Anfang, aber das lässt dann natürlich immer nach. Danach ist ein aktives Aufsteigen aufgrund des Dichteunterschiedes. Nur, dass da keine Missverständnisse kommen. Also wir wissen, das ist das, was wir wissen, was bei dieser Eruption stattgefunden hat. Es gibt einen erstaunlichen Punkt bei dieser Eruption, der nicht stattgefunden hat. Und das ist ein sogenannter Kalderenkollaps. Was bei solchen großen Eruptionen stattfindet, ist, dass die in den meisten Fällen das Dach über der Magmenkammer, also man hat ja eine Magmenkammer, die über den Schlot dann diese Eruption füttert. Und dabei, wenn ich eine Golden Gate Bridge pro Sekunde aus diesem System entziehe, das fehlt im Untergrund. Ja. Irgendwann habe ich dann einen Schweizer Käse im Untergrund und da habe ich, wo ich die Magmenkammer habe, da muss ich eine Art, ich sage es mal, ein Loch, natürlich kein Loch, aber das Material fehlt da. Das wird instabil. Das ist wie wenn ich eine Sandburg baue und dann mit der Hand unten reingrabe, weiß jedes Kind, das Ding wird irgendwann einkrachen. Ja. Genauso krachen auch tatsächlich bei solchen großen Eruptionen die Magmenkammern einfach irgendwann ein. Das Dach der Magmenkammer kracht ein. Das ist wie so ein zu kleiner Topf im Spaghetti, zu kleiner Deckel im Spaghetti-Topf. Der kracht auch ein. Das ist bei Tambora passiert, das kennen wir von Pinatubo. Das ist wahrscheinlich auch so etwas Ähnliches beim Laacher See passiert. Und genau das ist bei Hünaputina nicht passiert. Erstaunlicherweise. Obwohl so viel Material evakuiert wurde und obwohl es eine große Eruption war, kam es da, also ein erstaunlicher Nebenfakt, zu keinem Kalderenkollaps. Ja. Wir hatten vier einzelne Vents. Auch das ist so ein bisschen interessant, dass man vier einzelne Schlots hat, aus denen eruptiert wurde. Meistens, die meisten Eruptionen fangen mit einem zentralen Schlot an. Und wenn es dann zum Kollaps kommt, dann hat man entlang dieser kollabierenden Ringstruktur eigentlich überall Schlot. Also das ist dann, muss dann wie so ein Ringschlot sein. Das hatten wir bei Hyopetina nicht. Das ist auch ein ganz interessanter Nebenfakt. Und was wir auch wissen, was auch klimatisch interessant ist, der Sommer danach wurde kälter, eigentlich so, wie wir es kennen, aber auch der Winter. Also anders als in vielen Fällen, wo es tatsächlich in Mitteleuropa so einen wärmenden Effekt im Winter hat oder so einen milden Winter, folgte nach der Hyopetina-Eruption ein kalter Winter. Und das ist meines Wissens immer noch nicht so ganz klar, wie es dazu kommt. Ich glaube, man geht davon aus, dass auch über... Das sind jetzt Klimatologen wieder die eigentlich zu fragen werden über Rückkopplungseffekten. Der Nordatlantikstrom, der ja Mitteleuropa mit warmen Luftmassen versorgt, dass der abgeschwächt wurde. Und dass es deswegen in Mitteleuropa, Mittel- und Nordeuropa tatsächlich auch im Winter kälter geworden ist. Das ist nicht so ganz klar, ob das wirklich der Grund ist, aber es gibt Modellierungen, die das nahelegen, ist meines Wissens aber nicht eindeutig nachzuweisen. Aber ist zumindest eine Modellvorstellung. Aber es ist interessant, dass Sommer und Winter nach dieser Eruption deutlich kälter waren als gewohnt. Ich glaube, einer der kältesten der letzten 500 Jahre, wenn ich mich nicht täusche.
Dann vielen Dank. Ich habe viele neue Sachen gelernt. Das ist total toll. Herr Helo, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Interview genommen haben.
Ja, nicht zu danken. Habe mich gefreut für die Anfrage und ja, hat mir Spaß gemacht.
Am Ende bleibe ich ohne ein klares, belastbares Ergebnis zurück. War der Vulkanausbruch in Südamerika wirklich entscheidend für die Zeit der Wirren im Großfürstentum Moskau? Jedenfalls nicht alleine, denn daneben stehen auch andere Faktoren. Die alte Dynastie war vorher ausgestorben, eine Nachfolgedynastie fehlte schon 10 Jahre, als der Vulkan ausbrach. Die sozialen und politischen Spannungen existierten auch zuvor schon. Aber vielleicht hat der Vulkan diese Spannungen verschlimmert, vielleicht haben die von ihm möglicherweise mitverursachten Missernten und die Teuerungskrise die politische Frage nach der legitimen Herrschaft verschärft. In klassischen Quellen, mit denen ich als Historikerin hermeneutisch zu arbeiten gelernt habe, lässt sich das nicht rekonstruieren. Deshalb habe ich mit einem Naturwissenschaftler gesprochen, einem Vulkanologen. Am Ende bleiben uns trotzdem nur mehr oder weniger gut begründete Hypothesen. Auf jeden Fall aber bereichert diese Perspektive unsere historische Rekonstruktion einer entscheidenden Phase der vormodernen russländischen Geschichte. Ich hoffe, euch hat diese Recherche ebenso viel Vergnügen bereitet wie mir. Falls ihr Geschmack gefunden habt, in dieser dritten Staffel von Clio auf die Ohren gibt es auch noch weitere klimahistorische und umwelthistorische Fragen, die an ähnlichen Problemen arbeiten. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss!